Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Garten-Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Felix Wilming. Felix ist Garten-YouTuber aus Lingen und er betreibt außerdem eine sehr erfolgreiche Facebook-Gruppe. Wenn er nicht gerade die Kamera in der Hand hält und Videos dreht, arbeitet er als Altenpfleger. Mit einem norddeutschen Moin Leute begrüßt Felix seine Zuschauer regelmäßig auf YouTube. In seinen Videos nimmt er sie mit, um ihnen seine Art zu Gärtnern näher zu bringen. Ich möchte heute unter anderem von ihm wissen, wieso er gerade Hirse im Garten anbaut, warum er mit Anfang 20 bereits den dritten Garten bewirtschaftet und wie es dazu kam, dass sein Gesicht auf kleinen blauen Tüten zu sehen ist. Hallo Felix.
Hallo Jens, ja, freut mich, in deinem Podcast zu Gast zu sein und bin sehr gespannt über die Themen, die du vorbereitet hast und worüber wir heute so genau reden werden. Und ja, herzlich willkommen auch an die Zuhörer. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge.
Super, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Du kommst aus Lingen. Lingen ist, wenn ich das beschreiben würde, Nordwestdeutschland?
Ja, das kann man schon ziemlich genau sagen. Also wenn man auf der Wetterkarte guckt, meine Mutter hat früher mal gesagt, wir sind dieser kleine Zipfel da. Das ist dieses kleine Stück, was nach Holland reingeht. So wie Osnabrück in NRW kann man sich das ungefähr vorstellen, nur halt weiter links in der Nähe von Nordhorn und Meppen.
Also die Bösen unter uns würden sagen, es ist Ostholland.
Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber die Bösen würden das vielleicht so sagen, ja.
Genau, aber wir sind nicht böse. Okay, Felix, du bist auf YouTube unterwegs. Ich denke, die meisten von uns, die wir konsumieren YouTube vor allem. Das heißt, wir gucken uns dort Videos an. Du bist auf der anderen Seite und bist, ich glaube, heute sagt man auf Neudeutsch Content Creator. Das heißt, du nimmst deine Kamera und machst Videos und stellst die ins Netz. Ich glaube, das muss man auch nicht wirklich erklären, das wissen alle. Und ja, dort zeigst du, wie du Gartenarbeit betreibst. Möchtest du einmal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also ich frage mich halt einfach, wie kommt man mit unter 20, warst du damals, wie kommst du dazu oder wie kamst du dazu, YouTube-Videos zu machen?
Ja, genau. Also ich war so circa 14, 15 Jahre alt und das Gartenthema, das ist schon viel länger präsent gewesen bei mir. Also ich war bestimmt schon 2, 3 Jahre in so einem Gartenfieber, wollte unbedingt eigene Sachen anbauen. Also ich komme eigentlich vom Interesse her aus der Landwirtschaft. Also ich habe mich immer für große Maschinen, Ackerbau interessiert. Und dann irgendwann kam so der Gedanke, ich möchte meine eigenen Sachen anbauen. Und als ich dann zusammen mit einem Kumpel angefangen bin, damit mein eigenes Geld zu verdienen, wir wollten ja Gemüse verkaufen und so ein bisschen mit 14 Jahren so ein kleines Taschengeld zu verdienen. Da haben wir uns dann gedacht, begleiten wir das einfach mit YouTube, weil das war damals total im Trend. YouTube war noch relativ neu, sage ich mal, das waren noch nicht so viele da wie heute. Und ja, natürlich haben wir uns auch von versprochen, ein bisschen bekannt zu werden und unseren Garten in die große Welt hinauszutragen.
Okay, und der Kumpel, mit dem du das damals gemacht hast, ist das auch der Kumpel, mit dem du das heute noch machst?
Nein, tatsächlich nicht. Das habe ich damals mit meinem Nachbarn zusammen gemacht. Wir haben im Sommer jeden Abend Fußball gespielt und irgendwann haben wir gedacht, machen wir mal was Neues und sind dann auf die Gartenarbeit gekommen. Jetzt heute mache ich das mit Niklas und damals der Freund, der hieß Luca.
Das Gemüse, was du damals verkaufen wolltest oder die Intention, Videos zu machen, um Gemüse zum Beispiel zu verkaufen, hat das denn auch funktioniert, beziehungsweise damit Geld zu verdienen?
Ja, anfangs natürlich nicht. Also als wir erstmal angefangen sind, war das so dieses klassische YouTube-Anfänger-Video. Also unsere Videos waren nicht gut. Wir haben sehr viele Versprecher gehabt. Die Kameraqualität war nicht gut und hat man natürlich auch nicht viele Zuschauer erreicht. Damals, deswegen würde ich sagen, haben wir damit jetzt nicht so Geld verdient. Das war wirklich so mehr der Gemüseverkauf, weil das ist bei uns heute noch so. Wir sind nicht so komplett auf die Selbstversorgung ausgelegt, sondern bauen eher so sehr viel Gemüse an, auch in großen Massen und viele Jungpflanzen, um damit quasi hier bei uns in Lingen und auch vielleicht noch ein bisschen weiter weg, unser Gemüse in die Welt hinauszutragen, egal ob es jetzt als Pflanze ist, sodass die Leute selber anbauen können oder halt auch eben als fertiges Gemüse, was man von uns bekommen kann, um es zu essen. Und ja, damals war es das aber noch nicht. Da haben wir vielleicht mal 2, 3 Euro bekommen für ein paar Salatköpfe, die wir verkauft haben, aber mehr war da damals nicht rauszubekommen.
Okay, und wenn du heute nochmal darüber nachdenkst, ich erinnere mich daran, du hast mal vor, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren einen Jungpflanzenverkauf gemacht am Tierheimgarten in Lingen. Da ist ja etwas mehr zusammengekommen, aber das hast du dann gespendet, ne? Also du machst das schon nicht für dich, sondern du machst das eher für den wohltätigen Zweck, oder?
Ja, genau. Also bis heute ist es eigentlich so, dass es nicht so auf das Finanzielle ausgelegt ist. Also wir haben ein sehr cooles Projekt, würde ich das zusammenfassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich der klassische Influencer bin, der das hauptberuflich macht und damit Geld verdient, sondern ich habe mehr Spaß daran, so wirklich Projekte ins Leben zu rufen. Deswegen, du hast es im Vorspann oder im Einspieler schon so aufgezählt. Wir haben jetzt unseren dritten Garten und ja, es macht mir einfach Spaß, Projekte ins Leben zu rufen. Und damals haben wir unseren Hund Cody halt aus dem Tierheim bekommen. Und dann dachte ich mir, mache ich mal einen Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck. Da hatte ich tatsächlich beim ersten Jungpflanzenverkauf sogar noch nicht mal meinen eigenen Garten. Und ja, dann kam der Garten dazu und wir haben noch 2 weitere Jahre so einen Jungpflanzenverkauf gemacht und das Geld gespendet.
Genau, und jetzt hattest du schon, glaube ich, 2 Gärten angesprochen und dann käme noch ein dritter. Also die Reihenfolge, wenn ich, so wie ich es von außen betrachtet habe, ist es, glaube ich, so gewesen, du hast die ersten Videos bei dir zu Hause im Garten gedreht, also im Elterngarten nenne ich ihn mal. Dann gab es den Tierheimgarten und seit letztem Jahr gab es eine große Umzugsaktion, über die du auch ein paar Videos gemacht hast, dass du eine große neue Gartenfläche bewirtschaften darfst, möchtest du dazu einmal was sagen? Wie groß ist die neue Fläche? Das ist ja schon, sage ich mal, für einen Anfang 20-Jährigen eher ungewöhnlich, was du da auf die Beine stellen willst, muss man ja sagen. Die erste Saison kommt ja erst noch.
Ja, genau, wir stehen jetzt quasi gerade in den Startlöchern und das ist tatsächlich schon unser vierter Garten, denn nach dem Garten bei mir und meinen Eltern, der war mir viel zu klein, habe ich bei meinem Onkel so parallel noch in 2 Gärten gleichzeitig gegärtnert und deswegen ist es jetzt unser vierter Garten. Aber wie du schon sagst, die Saison steht gerade erst noch vor der Tür und wir freuen uns mega, weil der Garten, wir sind im Oktober eingezogen. Wir sind im Oktober, haben wir diese Fläche das erste Mal quasi richtig betreten, um darauf was zu erschaffen. Und mittlerweile, jetzt haben wir ein paar Monate später, 3 Monate so ziemlich genau, ist schon einiges passiert. Wir haben jetzt gerade noch den Folientunnel gemacht, wir haben Gewächshäuser da drauf, bauen jetzt ein Gartenhaus, wir haben eine eigene Streuobstwiese. Und ja, das ist jetzt nochmal 4-mal größer tatsächlich als der alte Garten beim Tierheim von der Fläche, die wir da so zur Verfügung haben.
Ja, kannst du eine Quadratmeterzahl nennen? Also damit man sich das vorstellen kann, wie viel das jetzt ist?
Ich würde mal so sagen, zwischen 2.500 und 3.500 Quadratmeter. Also alleine die Streuobstwiese, die wir haben, sind so 400 Quadratmeter. Die Beetfläche, die wir haben, die ist ungefähr 300 Quadratmeter. Also ich würde mal auf 2.500 bis 3.500 tippen.
3000 Quadratmeter zu bewirtschaften, das ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer.
Da sind wir gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und weiter zuschauen. Ich finde das super interessant. Auch vor allem, und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen auch deine Intention, warum du das machst, den jüngeren Menschen auch zu zeigen, dass Gärtnern eigentlich nicht uncool ist, sondern eher eigentlich sogar so ein kleines Stück Zukunft ist, oder?
Ja, also dass Gärtnern cool ist, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ich glaube, jeder Mann, der im Garten anpacken kann und der vielleicht dazu sogar noch eigene Lebensmittel verarbeiten und kochen kann, ist doch auf jeden Fall sehr praktisch. Also ich glaube, mittlerweile hat sich das schon ein bisschen gewendet, weil seitdem ich angefangen bin, ist zum Beispiel das Thema vegan, vegetarisch und pflanzlich ernähren, all das große Oberthema, viel populärer geworden und deswegen freut mich das natürlich auch, dass immer mehr junge Leute wieder zum Gärtnern zurückkommen. Ich glaube, das ist nicht nur was man so denkt, das ist auch wirklich so, dass immer mehr Leute wieder gärtnern. Wenn ich jetzt noch gucke, wie viele junge Leute mir aktuell auf Instagram neu dazu folgen, ist es schon echt Wahnsinn, dass es jetzt auch wieder so viele junge Leute interessiert.
Ja, ich nehme das auch ähnlich wahr. Ich bin ja auch auf Instagram, wie du ja auch weißt, dass es unglaublich viele junge Menschen, aber auch vor allem junge Eltern gibt, die auch wieder einen Schrebergarten suchen. Ich glaube, es gibt ja in Deutschland kaum noch freie Schrebergärten, die sind ja alle vergeben. Also daran sieht man ja auch, dass das Thema sehr aktuell ist. Deine Art zu gärtnern, wie würdest du die beschreiben? Also ich nenne mal, oder ich sag mal, es gibt ja, wenn man sich umschaut, dann gibt es ja Gärtner, die setzen auf Permakultur, dann gibt es welche, die möchten einen schönen Rasen haben, um darauf Golf zu spielen. Hast du so eine Philosophie für dich, wie du sagst, so gärtnere ich?
Im ersten Sinne jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, ich bin so ein kleiner, motivierter Hobbygärtner, der relativ offen zu ein paar Themen ist, weil, wie du schon angesprochen hast, es gibt Leute, die sagen, Ich nehme zum Beispiel nur sanftfestes Saatgut oder ich mache jetzt wirklich Permakultur. Und ich habe da sehr viele Bereiche jetzt, gerade im neuen Garten. Kommt jetzt nochmal dazu, dass wir nicht nur Beetfläche hatten oder haben werden. Im alten Garten, da hatten wir nämlich zum Beispiel 700 Quadratmeter und davon waren gefühlt 550 auch wirklich Beetfläche. Und ich will so ein bisschen weg von dem nur Gemüseanbau. Wir haben zum Beispiel eine sehr große Wildwiese dazwischen, eine Streuobstwiese speziell. Wir machen was für die Blumen, also Zierpflanzen. Wir haben große Erdhügel, die wir bepflanzen, weil wir die Beetfläche abgeschoben haben mit dem Radlader. Die werden wir zum Beispiel mit verschiedenen Blumen und Kletterpflanzen bepflanzen. Also ich will ein bisschen mehr in dieses Garten. Also ich würde sagen, man unterscheidet ja schon so Gemüsegarten und ganz normalen Garten. Und ich will jetzt so ein bisschen mehr Richtung klassischen Garten hin mit auch noch Obstbäumen, vielleicht sogar ein Swimmingpool, wer weiß, all das, was so im Garten ja auch sonst zu finden ist.
Also quasi ein Schrebergarten in groß, also wo du deine Anbaufläche hast, deinen Acker, den du bestellen kannst und gleichzeitig eine Wohlfühloase, wo du dich auch entspannen kannst.
Ja, genau, so kann man das zusammenfassen. Also der neue Garten, der ist halt auch nochmal viel heller. Im alten Garten haben wir viele Bäume hinten dran. Und jetzt dadurch, dass wir dort nicht nur mehr Fläche haben, fühlen wir uns nicht so eingeengt, sondern wir haben auch sehr viel mehr Licht. Wir haben direkt einen schönen Bach hinter dem Garten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist wirklich ein richtig schöner Bach, der richtig glänzt und dahinter ist noch ein Feld. Also das ist wirklich ein sehr schönes Fleckchen hier in Lingen, was ich da bekommen habe. Und freue mich jetzt wirklich sehr auf die erste Gartensaison.
Wenn ich mich recht entsinne, hast du, glaube ich, mal so auf Instagram eine Story gemacht, so im Sonnenuntergang am Bach.
Ja, genau.
Ja, dann weiß ich, was du meinst. Du hast eben gesagt, du willst nicht nur auf Beetfläche setzen, sondern auch auf Wohlfühlgarten. Jetzt ist der Garten sehr viel größer. Das heißt, auch wenn du nicht nur Beete anlegen möchtest, kann man sich vorstellen, dass die Beetfläche genauso groß bleibt wie vorher. Und dann habe ich in einem deiner letzten Videos gesehen, hast du ein Riesenpotpourri an Saatgut ausgebreitet und dort vorgestellt, was du anbauen möchtest. Da habe ich mich einfach gefragt, wie gehst du bei der Auswahl von Saatgut vor? Also ich habe da so ein bisschen im Kopf, es gibt ja so zwei Arten von Gärtnern. Die einen sind so super diszipliniert und machen eine Beetplanung und überlegen genau, was sie anbauen wollen, um am Ende des Jahres ein bestimmtes Ergebnis erzielen zu können, nämlich ein volles Regal, wo sie sich über den Winter von ernähren können. Und dann gibt es dann noch diese Chaosgärtner, die sagen, oh, ich habe hier noch einen Kohlrabi, den packe ich mal dahin, da ist noch Platz. Wo würdest du dich da einordnen?
Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich so ein Mittelding zwischen beiden, weil wir machen schon eine Beetplanung, aber tatsächlich erst, nachdem wir alles haben und jetzt erst im Januar oder Februar, kurz bevor es auch wirklich losgeht. Wir bestellen halt immer das Saatgut, wir gehen die einzelnen Kategorien durch, Neuheiten, Besonderheiten, Raritäten, alte Sorten, Samenfestes, all das, was irgendwie so in den Kategorien ist und schauen wirklich von Art zu Art, wollen wir die im nächsten Jahr anbauen? Ja, machen wir und dann suchen wir uns da schöne Sorten aus und so haben wir jedes Jahr auch immer so ein bisschen was Neues. Also wir setzen nicht auf maximalen Ertrag, wir setzen nicht auf jedes Jahr die bewährte Sorte, die wir dann für uns gefunden haben, sondern wir probieren immer wieder was Neues aus. Aber tatsächlich sind wir auch manchmal ein bisschen chaotisch, weil wir dann schon teilweise mal leere Flächen haben oder jetzt denken, gut, ich hätte das jetzt gern schon reingepflanzt, aber jetzt habe ich die Pflanze noch nicht vorgezogen. Also es fehlt uns so ein bisschen an beidem.
Also ist es auch nicht so, dass du, das wäre jetzt die hast du jetzt gerade schon fast so ein bisschen beantwortet, die Frage, aber das wäre jetzt so, was mich interessieren würde, wenn ich jetzt in deinem Video gesehen habe, du hast, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich sag mal 15 verschiedene Paprikasorten, die du anpflanzt, das ist jetzt nicht dafür da, um davon eine Sorte zu finden, die du dann im nächsten Jahr weiter wieder ausbringen möchtest, sondern du möchtest einfach 10 verschiedene Paprikas auf dem Tisch haben.
Genau, also wir sind schon so aufgestellt, dass wir ja sehr viel Fläche haben und auch jetzt mit dem Gewächshaus und den Folientunnel haben wir natürlich viel Möglichkeiten, auch sowas anzubauen und da viel Ertrag von runterzuholen. Wir setzen aber so ein bisschen auf Vielfalt, weil wir mögen das schon, auch wenn das Saatgutregal so voll hängt mit verschiedensten Farben, finden wir das einfach schön. Und ja, es gibt bei uns tatsächlich auch Sorten, die wir sagen, die kommt ja uns jedes Jahr wieder dazu. Das ist zum Beispiel die Paprika Rota Augsburger. Ich weiß nicht, ob du die schon mal angebaut hast.
Nee, habe ich noch nicht, nein.
Kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, weil das ist eine super Paprika. Oder zum Beispiel wie die Panthos und die Kira Spitzpaprikasorten, die sich bewährt haben. Die sind bei uns auch immer dabei. Aber wir finden trotzdem jedes Jahr irgendwie immer noch ein paar neue Sorten, die dann auch nochmal im Garten getestet werden.
Jetzt hast du gerade die Kira genannt. Ich glaube, damit sind wir bei einem Thema, wo du weißt, worauf es hinausläuft. Es gibt in manchen Geschäften, wenn man sich Saatgut kauft, so kleine blaue Tüten von einem bestimmten Saatguthersteller. Und da ist dein Konterfei vorne drauf. Da steht dann drauf, Bio-Saatgut Paprika, empfohlen von Felix Hobbygarten mit deinem Bild. Wie kommt es zu sowas, dass man auf einmal mit seinem Gesicht auf einer Saatguttüte ist?
Ja, also mit der blauen Firma, so nennen wir sie mal, habe ich schon sehr lange kooperiert. Ich weiß, ich habe noch nicht mal YouTube gemacht und da bin ich quasi schon angefangen und habe verschiedene Firmen angeschrieben, weil wirklich auch sehr viel Saatgut weggeworfen wird. Ich weiß ja, ob du dir schon mal eine Statistik angeguckt hast, aber Saatgut hat ja auch so ein Abfalldatum oder es gibt sehr viele Produkttütenfehler tatsächlich. Und dann habe ich mich mal gefragt, so, was passiert mit dem Saatgut? Bin einfach mal auf diese besagte Firma zugegangen und habe dann daraufhin einfach mal gefragt, ob die nicht ein paar Reste über haben, weil bevor die sowas wegschmeißen, habe ich mir gedacht, können sie es doch auch einfach mir schenken. Ich hatte zwar noch kein YouTube und die hatten wahrscheinlich auch nicht wirklich einen Sinn dahinter, aber ich habe es einfach mal probiert und dann wirklich richtig volle Kartons bekommen mit super viel Saatgut, was man nie im Leben in 5 Jahren alles aufgebrauchen kann. Aber alles Produkttütenfehler oder Sachen, die in diesem Jahr ablaufen, die dann hätten nicht mehr verkauft werden können. Und so kam es dann eigentlich immer mehr zu kleinen Kooperationen, bis wir dann irgendwann auch gesagt haben, ja, es wäre mal total spannend, wenn mein Gesicht quasi auf einer eigenen Saatguttüte ist, um so noch ein bisschen ja, Werbung für mich, Werbung für die Firma zu machen. Und ja, die Idee dahinter, die war eigentlich schon sehr lange da. Dann kam dieses böse C-Wort dazwischen, wodurch sich sehr viel verschoben hat. Und letztendlich haben wir aber gesagt, okay, wir machen das. Und sind wir da zu der Firma hingefahren und haben 3000 Auflagen, so viel gibt es davon, limitiert produziert. Ja, also es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil wir natürlich dadurch auch so ein bisschen, ich sag mal so, Bekanntheit haben. Wenn man einfach mal auf die Saatguttüte guckt und seht, da steht drauf, empfohlen von Felix Hobbygarten, guckt man ja auch erstmal, wer ist dieser Felix Hobbygarten. Und andersrum, wir haben dadurch nicht nur viel Werbung, sondern auch die Firma, weil die das bei uns in vielen Videos sieht, wie das Saatgut auch wächst. Und ich habe ja jetzt nochmal so eine kleine Aktion gehabt und da kamen ungefähr 250 Briefe zusammen. Das heißt, die Paprika wird auch nochmal weit in Deutschland verteilt sein und da freue ich mich natürlich schon drauf, wenn alle, die die Paprika bekommen haben, auf Instagram, YouTube oder auch Facebook diese Paprika zeigen und ja, so darstellen, wie die bei denen gewachsen ist.
Also eine der Tüten habe ich hier gerade übrigens vor mir stehen. Also ich werde mit dabei sein.
Das freut mich.
Dann baust du nicht nur Paprika an, sondern in einem deiner älteren Videos oder in mehreren deiner älteren Videos baust du auch Hirse an. Hirse ist ja jetzt nicht so das typische Getreide. Ich weiß gar nicht, ist es ein Getreide? Ich glaube ja. Aber nicht die typische Pflanze, die der Hobbygärtner bei uns hier anbaut. Erzähl uns kurz, was hat es damit auf sich?
Ja, also Hirse ist natürlich was, was man im Saatgutshop oder im Gartencenter eher so bei den exotischeren Sachen findet. Und wir kamen eigentlich auf die Idee, weil ich selber bei mir zu Hause Wellensittiche habe und immer hier im Zoofachgeschäft Hirse kaufe. Und irgendwann ist es dann mal so passiert, wir haben die Gartennütte ausgefegt und dann kommen natürlich viele Körner da auch im Boden und dann sind die mal gekeimt. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ey, das gleiche hast du doch auch im Garten wachsen. Hab's im Garten einfach mal stehen gelassen und das ist diese klassische Hühnerhirse. Viele würden sagen, das ist Unkraut, weil das sieht aus wie so ein kleines Gras. Sieht aus wie ein Grashalm und da ist so ein bisschen Hirse dran. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und für die meisten ist es im Garten auch nur im Weg. Aber wir haben uns gedacht, ja, vielleicht gibt's das dann auch mit Kolben. Wenn die hier so gut wachsen, dann probieren wir das mal aus. Haben wieder bei der blauen Firma im Saatgutsortiment geschaut und gesehen, dass es tatsächlich dort Kolbenhirse gibt. Und diese Kolbenhirse haben wir uns dann einfach mal bestellt und angebaut. Und das ist tatsächlich schon 4 oder 5 Jahre her, dass wir da die erste Hirse ausgesät haben. Damals habe ich sogar eine kleine Hirse-Challenge ins Leben gerufen. Da weiß ich noch, das war ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit. Da habe ich noch mit Hans von Gartenwirtschaft, ich weiß nicht, ob du den jemals gekannt hast, diesen YouTube-Kanal.
Nee.
Aber kannst du vielleicht mal schauen. Das ist schon lange nichts mehr aktiv auf dem Kanal, 2, 3 Jahre. Aber damals haben wir die Hirse-Challenge gemacht. Und tatsächlich war auch Stefans Hobbygarten dabei. Stefans Hobbygarten hat ein Video dazu gemacht, Arthur von Arzgarten. Und da haben wir alle mal Hirse angebaut. Ich hatte denen vorher so Saatgut zugeschickt. Und seitdem ist es natürlich jedes Jahr bei mir im Garten dabei, einfach für die Wellensittiche.
Schlussendlich kann man sagen, du baust dein eigenes Vogelfutter an, ne?
Genau, das kann man so als Fazit sagen. Wir machen das ganz einfach aus dem einzelnen Grund, dass wir dadurch Geld sparen, indem wir nicht in der Zoohandlung mehr die Hirse kaufen, sondern bei uns selber aus dem Garten die Hirse holen.
Und ich muss sagen, also ich habe einmal im Garten Sorghum angebaut. Also das ist dann nicht die Kolbenhirse, sondern ich glaube, das heißt dann Rispenhirse, die oben eher so Puschel hat. Ich muss sagen, ich finde die auch unheimlich schön, wenn es draußen etwas windig ist und die halt im Wind sich so neigt. Also ich finde, das ist auch eine unheimlich schöne Pflanze, die ja doch 2 bis 3 Meter hoch wird.
Ja, es ist total unterschiedlich. Also es gibt wirklich Hirsearten, die werden nur so 80 Zentimeter. Das sieht dann wirklich genauso aus wie Weizen oder Gerste. Aber es gibt dann auch wirklich diese Hirse, die heißt, glaube ich, auch Mohrenhirse. Da haben wir jetzt nochmal welche von bestellt. Oder Besenmais wird das auch genannt, weil das eben so einen besenartigen Buschel hat, wie du schon gesagt hast. Ja. Und da haben wir uns dieses Jahr nochmal eine neue Sorte bestellt, weil die soll wirklich auch 2 Meter hoch werden. Und da sind wir einfach nochmal gespannt, ob die Wellensittiche dann auch so eine Art von Hirse mögen.
Genau, das ist dann wahrscheinlich die ich hatte oder eine Art, die ich auch hatte. Und die wird dir bestimmt gefallen. Also ich finde die echt toll. Dann, Felix, weißt du, welches dein erfolgreichstes Video ist?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich hatte lange Zeit das Laubbläser-Video auf Platz Nummer 1. Habe dann auch mal ein zweites von gemacht. Das lief auch sehr gut. Aber ich glaube, dass mittlerweile das Gewächshaus-Aufbauen-Video, obwohl es gar kein Gewächshaus-Aufbauen-Video ist, auf Platz 1 ist. Bin mir aber nicht sicher.
Nee, also wenn ich richtig geschaut habe, ich habe vorgestern nochmal geschaut, das ist tatsächlich immer noch der Laubbläser und Sauger. Aber ja, du hast... Ich glaube, das mit dem Laub- und Saugbläser, das ist ja schon Laubbläser und Sauger. Das ist ja schon eins der ersten Videos, die du überhaupt gemacht hast.
Ja, das ist tatsächlich eins der ersten Videos und ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Damals hätte ich gewusst, dass sich so viele für meinen Laubbläser interessieren. Hätte ich mich wahrscheinlich besser angezogen und das Video ein bisschen besser gemacht. Aber tatsächlich ist das eins, wo ich mir am wenigsten Mühe für gegeben habe. Und wo dann am meisten Klicks wirklich bei rumkam, weil jedes Jahr im Herbst kann ich sehen, sobald die ersten Blätter von den frühen Bäumen fallen, geht das Video wieder deutlich nach oben, macht deutlich mehr Aufrufe und immer dann so jetzt im November, Dezember war es dann wieder vorbei, aber es ist wirklich so, dass konstant jedes Jahr zum Herbst sich die Leute wieder für dieses Laubbläser-Video interessieren.
Und du hast ja eben gesagt, du hättest dich anders angezogen oder du hättest das Video anders gedreht, wenn du gewusst hättest, dass das so gut funktioniert. Wenn du heute deine alten Videos guckst, hältst du da manchmal die Hände vor den Kopf oder vor die Augen oder ist dir das egal oder ist es dir peinlich?
Tatsächlich finde ich sogar manche Videos, wenn ich mir die von damals anschaue, besser oder ziemlich gleich gut. Wenn ich nämlich so manche Gartenrundgänge anschaue, wie ich damals was gemacht habe, da war die Fläche noch viel kleiner, da habe ich mich viel mehr um die einzelnen Kulturen gekümmert. Heute geht das immer so ein bisschen unter und Gartenrundgänge sind so ein bisschen das Einzige geworden, was ich im letzten Jahr hochgeladen habe. Davor das Jahr war es im Tierheimgarten viele Produkt- und Aufbauvideos. Damals die Videos finde ich tatsächlich so als Rückblick gesehen echt schön. Da schlage ich mir auf keinen Fall die Hände vor den Kopf. So vielleicht bei den allerersten Videos, da denkt man so ein bisschen, ja, hättest du das noch besser machen können oder das vielleicht. Und da war die Stimme natürlich auch noch anders. Ich meine, heute bin ich 21, werde dieses Jahr 22 und da war ich 15, 16, wo die ersten Videos kamen. Freue mich aber trotzdem immer mal wieder regelmäßig alte Videos anzuschauen. Das kann man so sagen.
Ja, glaube ich. Also vor allen Dingen, wenn man dann selbst auch, also für sich selbst auch so eine Entwicklung sieht, was man die Jahre dann mitgemacht hat, ne? Oder wie man sich selbst entwickelt hat und sich vielleicht auch selbst immer weiter ein bisschen professionalisiert hat.
Ja, genau. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Video angucke vom ersten Garten-YouTuber-Treffen, ich glaube, das war 2018, da sah ich noch gefühlt ganz anders aus. Ich weiß nicht mal, ob ich da schon eine Brille hatte. Ich glaube ja, aber noch so eine, ich sag mal, Seniorenbrille, so eine ganz dünne, viereckige. Und wenn ich dann da zurückschaue, finde ich es echt Wahnsinn, was man alles schon quasi durch diesen YouTube-Kanal erreicht hat. Ich meine, ich habe 2019 schon die ersten Garten-YouTuber getroffen und das hält auch immer noch an. Mit vielen Firmen kommt man zu Kooperationen, mittlerweile mit vielen anderen Garten-YouTubern oder so jetzt auch wie mit dir nimmt man meine Podcast-Folge gemeinsam auf. Und ich finde es echt schön, dass daraus so eine große Gemeinschaft geworden ist.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja nun nur bei den Garten-YouTubern Außenstehender und schaue zu und inhaliere immer sehr fleißig die Inhalte. Aber ich muss sagen, das, was man auch sieht, ob das die auf öffentlichen Garten-YouTuber-Treffen sind, wie in Erfstadt die 2 Jahre, was ja jetzt leider nicht mehr stattfinden konnte wegen dem großen C. Oder auch die internen, über die ihr ja Videos macht, zum Beispiel auch die Livestreams. Das, ja, das gibt einem schon das Gefühl von Zusammenhalt unter euch, also dass ihr da auch keine Konkurrenz seid. Das kennt man ja auch oft von YouTubern, dass es da halt, ich glaube auf Neudeutsch sagt man, Beef gibt.
Ja, also ich finde, ich kann dir zu 90%, sag ich mal, zustimmen. Die Garten-YouTuber-Community ist schon eine, die sehr zusammenhält. Gerade früher war das noch deutlich intensiver, wo man sich auch oft gesehen hat. So, es gibt natürlich viele Garten-YouTuber wie der Rigotti, dann Garten-Gysi und so, die wohnen wirklich von mir 10 Autostunden entfernt. Das heißt, man sieht sich wirklich nur einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und natürlich gibt's, je mehr Garten-YouTubers werden, weiß man sicherlich alle, da bilden sich so bestimmte Gruppen. Das heißt, es gibt so hier die norddeutschen Garten-YouTuber, die mal öfter was zusammen machen. Oder die jüngeren Garten-YouTuber. Oder einfach auch die, die vom Alter her oder von der Lokalisation einfach öfter was zusammen machen. Da gibt's schon so kleine Gruppen, aber ich finde jetzt nicht, dass es dadurch keine große Community mehr gibt, weil was ich schon mal verraten kann, 2022 wird es auf jeden Fall wieder größere Treffen geben. Natürlich weiß man noch nicht, wie das dann mit dem großen C-Wort aussieht, aber wenn ich schon mal so ein paar Stimmen gehört habe, wird es auf jeden Fall wieder größere Gartentreffen geben und da freue ich mich natürlich dann auch mal wieder Zuschauer zu sehen, weil das eine ist natürlich die Garten-YouTuber zu sehen, du siehst die ganzen anderen, die immer so ihre Videos produzieren, aber dann auch mal die Zuschauer zu treffen, die quasi ganz auf der anderen Seite stehen und nicht das gleiche machen wie du, sondern dann quasi den Part vom Anschauen übernehmen, finde ich sehr spannend, sich mit denen mal auszutauschen, weil dadurch lernt man auch sehr viel für seinen Kanal und was die Leute dann auch wirklich interessiert.
Glaube ich, und ich kann es ja nun aus der Perspektive des Zuschauers auch sagen, als die YouTuber-Treffen in Erfstadt waren, 18 und 19, das war ja auch enorm, was da für ein Zulauf ist, ne? Also wenn, da ist ja dieses Umweltzentrum und der Tag der offenen Tür und gleichzeitig werden haben die YouTuber dort ihre Stände gehabt und was dort an einem Menschenauflauf war im ersten Jahr und was dann nochmal als Schippe obendrauf kam im zweiten Jahr, das war ja schon Wahnsinn. Das ist vielleicht nicht zu vergleichen mit Bibi und Julienko, aber es ist doch schon eindrucksvoll zu sehen, was da für eine Community sich auch auf den Weg gemacht hat, um diese Menschen einfach zu treffen und mit denen zu sprechen.
Ich finde es total spannend, dass du das ansprichst, weil es ist wirklich schon 2019, also jetzt, wenn dieses Jahr was stattfinden würde, wären dazwischen 3 Jahre gewesen. Und was man mal schaut, vor den 3 Jahren hatte Ralf gerade mal seine 100.000 Abonnenten. Da war der Ralf quasi noch der größte Garten-YouTuber. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist oder ob Rigotti mittlerweile mehr hat oder die Marie von Wurzelwerk. Aber mittlerweile gibt es so viele YouTuber, die aus dem Gartenbereich kommen, die 100.000 haben. Die 3 Großen haben sogar schon 200.000, 300.000. Und wenn man mal schaut, dass vom 1. auf dem 2. Jahr, also von 18 auf 19, von 2 auf 4.000 Zuschauer das Ganze gestiegen ist, will ich nicht wissen, wie das jetzt wäre, wenn man jetzt ein öffentliches Garten-YouTuber-Treffen macht. Weil die ganzen Zuschauer und all die Leute, die sich dafür interessieren, allein, ich sag mal, wenn der Rigotti, der Ralf und die Marie von Wurzelwerk kommen, sind schon mal 900.000 Abonnenten. Dass da dann wahrscheinlich 5.000 von mindestens da sind, ist ja dann schon mal klar. Und da bin ich echt gespannt, ob sowas von der Lokalität her überhaupt noch umsetzbar ist, weil man ja wirklich gar nicht mehr einschätzen kann, weil es jetzt 3 Jahre nicht war, wie viel da dann auch wirklich bei rumkommt. Es kommen mehr Garten-YouTuber, es gibt viel mehr Zuschauer, die sich dafür interessieren und da bin ich echt gespannt.
Da wird es drauf ankommen, wie das Ganze gestaltet wird. Da, also ich bin auch auf jeden Fall gespannt, wie das dann umgesetzt würde. Und ich denke, so wie du sagst, ich denke auch, das würde tatsächlich heute noch eine andere Dimension annehmen als vor 3 Jahren. Wenn du, um auf dich mal zurückzukommen, aber du hast ja gerade schon die Brücke geschlagen zum Jahr 2022, dass wir haben jetzt Ende Januar, das Jahr liegt noch vor uns, wir wissen aber auch, wie schnell es wieder rum ist. Aber was hast du dir denn persönlich für dein Projekt oder für dein Gartenprojekt, aber auch natürlich dein YouTube- und Facebook-Projekt, über das wir auch noch gleich kurz sprechen möchten, vorgenommen? Also hast du dir da so was Größeres vorgenommen oder geht es jetzt erstmal darum, den Garten in, ich sag mal, zum Laufen zu bringen und das auf Video zu bannen?
Ja, grundsätzlich ist jetzt gar nicht mal so YouTube oder Social Media unser größtes Ziel für dieses Jahr, sondern eher haben wir uns so kleine Etappenziele gesetzt. Bis März wollen wir jetzt den Garten wieder auf dem Stand haben, wo wir quasi im alten Garten waren. Also, dass wir alles aufgebaut haben, dass alles wächst, dass alles startklar ist für die neue Saison. Ja, also wir haben da gar nicht so ein großes allgemeines Ziel für dieses Jahr, fürs Jahr 2022, sondern mehr so kleine Etappenziele. Also wir freuen uns natürlich darauf, wenn der Garten bald wieder so aussieht wie ein Garten. Wir sind im Oktober eingezogen, sind mit Radlader dadurch, mit vielen Menschen. Und dementsprechend schlecht sieht natürlich auch die Wiese aus. Also es wächst schon noch Rasen, aber wir freuen uns natürlich, wenn der Rasen auch wieder grün und füllig ist. Ich sitze hier gerade vor dem PC und habe als Hintergrundbild eine Drohnenaufnahme vom Garten und sehe da, wie grün die Bäume im Hintergrund sind und die Wiese und alles. Und ich freue mich, wenn das dann jetzt alles bis März wieder Gestalt annimmt. Also das ist so unser erstes Ziel. Und dann ist für unsere erste Saison erstmal das Ziel, dass wir all das, was wir jetzt natürlich auch noch mehr haben und viel größer, dass wir das alles noch schaffen und vernünftig zu Ende kriegen. Dass wir nicht was anbauen, was dann irgendwie schießt, weil wir uns gar nicht drum kümmern. Oder dass wir zum Beispiel auch irgendwelche Sachen total vergessen oder irgendwelche Ecken total blöd aussehen. Wir wollen erstmal den Garten, so wie wir den jetzt haben, wenn der im März dann richtig aufgebaut ist, in der ersten Saison erstmal rumkriegen, dass wir die Gartensaison ohne große Probleme rumkriegen. Das ist so unser Ziel.
Aber du wirst trotzdem dabei die Kamera laufen lassen, sicherlich. Ich habe jetzt auch gesehen, du hast begonnen, letztes Jahr schon auf einen regelmäßigen Turnus zu setzen bei deiner Videoveröffentlichung, dass du jetzt wöchentlich ein Video rausbringst. Das war ja eine Zeit lang, meine ich zumindest nicht so. Aber jetzt hast du auf wöchentlich gesetzt. Das heißt, das soll aber doch auch schon so weitergehen, oder?
Ja, tatsächlich. Wir haben uns das ein bisschen einfacher gemacht. Also es gibt ja sehr viele YouTuber, die bauen wirklich eine riesen Kamera auf, brauchen dafür schon mal eine Stunde. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Wir haben uns jetzt einfach von einer Kamerafirma so eine Art Selfie-Stick gekauft. Ich glaube sicher, du weißt, welche Firma ich meine. Die haben auch Drohnen und sowas im Sortiment. Und davon haben wir so eine Art Kamera-Stick. Und damit können wir sehr viele Vlogs machen, was ich im Garten auch sehr spannend finde, wenn man von der einen zur anderen Stelle geht und einfach mal nicht wie so einen klassischen Film die schönsten Ecken zeigt, sondern einfach den kompletten Garten durchgeht. Und ja, tatsächlich zu deiner Aussage gerade, wir haben seit Ende letzten Jahres, ich weiß nicht, wann es genau ist, immer sonntags morgens 8.15 Uhr ein Video veröffentlicht. Das machen wir natürlich einfach für uns, da wir da viel mehr durchhalten. Vorher hatte ich das wirklich 3-4 Jahre lang. Ich habe immer ein Video gemacht, wann ich Lust hatte. Das heißt, im Garten, da ging was an, ich habe das gefilmt. Und das hält mich selber so ein bisschen dabei, mich auch darum zu kümmern und die Motivation zu behalten. Weil wenn du einmal irgendwie 2 Wochen kein Video gemacht hast, dann ist es mega schwer, wieder damit anzufangen. Und so haben wir jetzt quasi einfach einen festen Rhythmus. Wir sagen, Zuschauer, ihr könnt euch jeden Sonntagmorgen 8.15 Uhr auf ein Video freuen. Das ist natürlich auch ein bisschen mit Taktik. Wir wollen ja in diesem Podcast auch ein paar geheime Infos haben. Also wir machen das natürlich schon ganz schlau. Wir veröffentlichen extra um 8.15 Uhr, weil dann alle anderen YouTuber schon veröffentlicht haben und wir quasi das neueste Video dann in der Abonnentenbox sind. So viel zu unserem Trick dahinter. Aber nein, für uns ist es einfach so das größte Ziel, so die Motivation daran zu behalten, weiter auch Videos zu machen.
Jetzt musst du dich natürlich nicht wundern, wenn ab nächsten Sonntag alle Videos ab 8.22 Uhr veröffentlicht werden.
Ja, also wenn der Rigotti das möchte oder auch andere große Garten-YouTuber, können ihn natürlich gerne wieder nach mir veröffentlichen. Aber nein, grundsätzlich ist es so einfach gedacht, die ganze YouTube-Gemeinschaft hängt Sonntagmorgen vorm PC oder vorm Handy und schaut Gartenvideos. Und dadurch, dass die neuen Videos auch viel neben anderen Videos angezeigt werden, veröffentlichen wir einfach alle Garten-YouTuber im gleichen Zeitraum, irgendwie am Wochenende, weil dann auch natürlich viele Videos nebeneinander angezeigt werden und man quasi vom einen Gartenvideo zum anderen Gartenvideo gehen kann. Das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt nur Konkurrenz ist, dass jeder sein Video ganz oben haben will und alle wollen, dass nur sein Video geschaut wird. Ich glaube, das ist einfach dieses Gemeinschaftsding. Mittlerweile ist so geworden, Sonntagmorgen war ja erstmal Rigotti-Tag, aber ich glaube, mittlerweile machen so viele Sonntagmorgens Videos, dass man schon sagen kann, ja, sonntagsmorgen sitzen alle Hobbygärtner vorm PC oder Handy und schauen Videos.
Ich kann es bestätigen, es ist so.
Ja, man steht quasi auf, guckt auf sein Handy, hat Benachrichtigung von neuen Videos, was die ganze Woche nicht war und dann geht schon mal die erste oder die ersten 2 Stunden am Sonntag rum.
Genau so ist es, mit einem schönen Kaffee, so muss es sein. Wenn du dann veröffentlicht hast und dann gibt es dort ja die Kommentarfunktion und jetzt bewegen wir uns gerade ja im Internet und wir hören ja immer wieder, dass die Reaktionen auf YouTube-Videos oder auch auf allen anderen sozialen Medien nicht immer freundlich sind. Und ich denke, auch bei dir wird es natürlich auch negative Kommentare geben. Wobei ich jetzt sagen muss, bei der Recherche habe ich bei dir zumindest keinen Shitstorm gefunden. Aber es gibt sicherlich negative Kommentare. Wie gehst du damit um? Kommt das an dich ran oder sagst du, das ist mir völlig egal?
Es ist total unterschiedlich, inwieweit die Leute recht haben. Also die Leute, denen fällt natürlich immer was auf. Ich sag mal irgendwie, die Kamera stand blöd oder du besprichst gar nicht das, was im Titel steht und so. Das sind immer mal Sachen, die vorkommen, wo dann Leute schreiben. Und dann gucke ich mir erstmal diesen Kommentar an und denke immer, wie meint diese Person das eigentlich? Weil hinter jedem, ich sag mal, bösen Kommentar steckt ja auch irgendeine Absicht. Will dieser Kommentarverfasser jetzt mich nur provozieren oder will der mir wirklich helfen und sagen, ey, das war blöd, das kannst du nächstes Mal besser machen? Und je nachdem lasse ich das dann auch unterschiedlich nah an mich ran. Wenn natürlich jemand recht hat, dann sage ich, ja Mist, blöd, mache ich nächstes Mal wieder anders. Wenn das aber jemand ist, der einfach schlecht geschlafen hat und dann auf YouTube geht und bei allen Garten-YouTubern seine schlechte Laune rauslässt, da gibt es nämlich auch ein paar, die siehst du gefühlt in jedem Videos, immer die gleichen, die dann auch direkt das erste Video oder wie direkt nach 5 Minuten hast du schon 3 Dislikes, wo die Leute dann darauf warten, quasi ein Dislike zu geben. Bei den Leuten nehme ich mir das schon mehr zu Herzen, weil es mich einfach aufregt, weil ich mir denke, so könnt ihr nicht einfach irgendwie woanders hinschreiben an die Familie oder so, weil man da in dem Sinne auch machtlos ist. Du sitzt da, bekommst deine Kommentare und die Person sitzt quasi hinter so einem Bildschirm, kann sich verstecken, schreibt da ganz öffentlich bösen Kommentar und sitzt wahrscheinlich lachend dahinter und denkt sich so, ja, dem habe ich jetzt den Tag versaut. Und das ist irgendwie so das Problem, sag ich mal, was auch auf Social Media ist, was man bestimmt auch schon oft gelesen hat, so diese Anonymität, ne? Dadurch kommen halt viele böse Kommentare zustande, die sonst wahrscheinlich persönlich niemals so rübergekommen wären.
Ja, aber genau das müssten doch eigentlich die Kommentare sein, die man nicht an sich ranlassen darf, oder?
Nee, tatsächlich ist es bei mir anders. Also wirklich die Kommentare, die ich nicht so an mich ranlasse, die ich mir einfach nur zu Herzen nehme und dann einfach so im Raum stehen lasse, das sind so diese Kritik-Kommentare. Aber dann, wenn da wieder jemand schreibt, oh, du hast schon wieder das Saatgut von dieser Firma oder kannst du nicht endlich mal nicht F1-Hybriden anbauen, dann regt mich das schon in einer gewissen Art und Weise auf, weil ich halt dieser, wie ich am Anfang beschrieben habe, offene Hobbygärtner bin, der wirklich jetzt einfach nur gärtnert. Ich meine, wir müssen damit kein Geld verdienen. Wir können doch alle machen, was wir wollen. Und da regt es mich dann immer auf, wenn irgendjemand schreibt, das ist aber falsch oder das darfst du nicht machen.
Ja, ich verstehe. Also, dass er quasi dir sagen möchte, was er sehen möchte.
Ja, genau. Ich mache es ja auch nicht. Ich produziere meine Videos, sag, hey Leute, heute zeige ich euch, wie ich das mache. Das sind fast immer die Sätze, die ich in meinem Video einbaue, weil es eben nicht eine Einmal-Eins-Lösung gibt. So ist es perfekt und so muss man es machen. Du weißt, glaube ich, was ich meine.
Genau, jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat seinen eigenen Weg, den er geht und genau. Die kann er ja, die Art und Weise, wie man selbst vorgeht, kann man ja mitteilen, aber das heißt ja nicht, dass andere sich danach richten müssen oder mir sagen müssen, wie ich es anders zu machen habe.
Genau, das finde ich immer dieses Problem, wenn wir schon dabei sind an diesen, es gibt ja wirklich Videos mittlerweile, 50 Sachen, die du im Januar schon anbauen kannst. Kennst du diese Videos?
Ja,
sicherlich,
klar.
Ne? Ich finde sowas total problematisch, weil natürlich könnte ich auch solche Videos machen, so 7 Tipps dafür, 50 Sachen, die du jetzt anbauen kannst, 20 Sachen für die Anzucht. Alles super schön, aber ich finde, das muss jeder nochmal selber wissen und für sich die eigenen Erfahrungen machen. Denn wenn ich eins gelernt habe in meinen paar Jahren Gärtnern, die ich jetzt schon mache, ist das nicht wirklich darauf zu hören, was andere machen. Ich finde, Garten-YouTube und so ist immer dafür da, für die Motivation, für die Inspiration, für vielleicht ein paar Tipps. Und ich schaue mir auch wohl mal an, bei Ralf zum Beispiel, ja, der nutzt jetzt die Erde und hat es in den Platten gemacht, bei der Temperatur, das ist sinnvoll. Aber es ist jetzt nicht so, weil ich in irgendeinem Video sehe, wo irgendein, müssen wir alle ehrlich sagen, nicht ausgebildeter Gärtner, der das immer nur so macht, sagt, das ist richtig, dass ich das dann gleich auch mache. Also ich habe da in den ganzen Jahren jetzt wirklich gelernt, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Wie oft habe ich schon gehört, Erdnüsse klappt nicht, Wassermelone klappt nicht, Hirse klappt doch nicht, Paprika nicht im Gewächshaus, das wird doch nie was. Und es hat alles geklappt. Und das ist halt irgendwie so das Problem daran, wenn dir jemand sagt, das klappt nicht oder das klappt. Weil wenn dir jemand sagt, du kannst im Januar schon, was weiß ich, Chilis nach draußen pflanzen, ist jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel, aber vielleicht in Spanien würde das wirklich jemand sagen. Und dann baut das jemand im Erzgebirge oder im Harz an, wundert sich bei Schnee, warum dann deine Chilis nicht weiter wächst. Und das ist halt irgendwie so das Problem an diesen allgemeinen Sachen, du kannst und du machst.
Bin ich voll deiner Meinung. Und wie du eben auch schon angedeutet hattest, ist es ganz wichtig, dass man immer das macht, was man selber machen möchte. Denn wenn alle das machen wollen, was alle sehen möchten, würde keiner mehr hingucken, weil alle wüssten, was kommt. Also dann braucht man ja auch nichts mehr machen, ne?
Ich finde, es würde auch total langweilig werden, wenn alle mit dem gleichen Saatgut, alle mit der gleichen Sorte, das ist ja sowieso, wenn alle die gleiche Sorte haben, ist die Sortenvielfalt hin. Also können wir froh sein, dass es so viele verschiedene Arten gibt. Bei allem Respekt gegenüber den Leuten, die nur auf samenfestes Saatgut setzen. Aber in dem Sinne, wo man F1 ausgrenzt, bricht ja auch eine große Vielfalt weg. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf die Daten hier vom blauen Saatguthersteller greife, 80% vom Sortiment sind auch da samenfeste Sorten. Es ist ja immer noch die Wahl von jedem Einzelnen, was man anbaut. Aber dadurch, dass es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, finde ich das auch total schön, weil dadurch natürlich auch die Vielfalt wächst und nicht jeder eben genau das Gleiche macht, was jeder macht.
Ich denke, man sollte dabei einfach festhalten, dass die Vielfalt, die man im eigenen Garten anbauen kann, doch das ist, was einen eigentlich bereichert. Denn das Gemüse, was ich im Supermarkt kaufen kann, das ist der Einheitsbrei, den ich überall kriege. Ne? Ob ich zum Discounter gehe oder zum Supermarkt, ich kriege ja überall das Gleiche, was auch nachgewiesenermaßen immer nach viel weniger schmeckt, weil das einfach dadurch, dass die Pflanzen halt resistent gezüchtet wurden, einfach an Geschmack verloren haben. Und da ist es doch einfach nur wichtig, dass man überhaupt zu Hause was anbaut, weil man muss erstmal erfahren, was das überhaupt bedeutet, wenn man eigenes Gemüse anbaut und dann mal isst. Weil das ist ja was ganz anderes als Supermarktgemüse.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten Leute gärtnern. Ich meine, wir Menschen, wenn man mal ehrlich ist, am bequemsten wäre es, wenn man in den Supermarkt geht, man kauft sich den Salatkopf, macht den fertig und isst ihn. So, das ganze Anbauen ist ja für viele Leute immer noch so, jetzt wo die Leute viel mehr arbeiten als früher und so. Ist natürlich schon auch so, dass die Leute sagen, ja, ich habe jetzt nicht auch noch Lust, da einen Tag im Garten zu verbringen und Salat zu ernten oder irgendwie zu pflegen, damit ich den bald ernten kann. Ich gehe lieber in den Supermarkt. Das ist halt leider noch die Einstellung von so ein paar Leuten, die mir auch ab und zu mal auf Instagram dazu Nachrichten schreiben, wie man das irgendwie besser zeitlich hinbekommt. Aber ich finde, da muss man halt auch ein bisschen abwägen, weil wie du gesagt hast, das, was man im Supermarkt bekommt und im eigenen Garten, das ist halt ein Riesenunterschied. Und man macht natürlich auch damit seinen eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Also nur Vorteile, das eigene Anbauen von Gemüse.
Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass immer mehr junge Menschen oder überhaupt immer mehr Menschen wieder zurück zum Gärtnern kommen. Was man, um auch elegant nochmal das Thema zu wechseln, was man auch an deiner Facebook-Gruppe sieht, denn die sollte man nicht unerwähnt lassen, denn immerhin hat die nach meinem letzten Kenntnisstand über 100.000 Mitglieder. Die da heißt, sag es bitte selbst einmal.
Die Gruppe heißt Gemüsegarten und Selbstversorgung und beschreibt auch, glaube ich, schon ganz gut, worum es geht. Und mittlerweile haben wir wieder, muss man sagen, die 102.000 Mitglieder geknackt. Wir waren mal zwischenzeitlich über den Winter nur noch knapp über 100.000, aber jetzt sind wir wieder bei den 102.000, wo wir auch im Herbst waren.
Super. Und willst du einmal erklären, was in dieser Facebook-Gruppe passiert? Ich meine, das Thema sollten wir alle mit dem Titel schon erschlossen haben, aber was passiert in der Gruppe?
Die Gruppe dient halt prinzipiell dem Austausch von kurzen Tipps. Ich meine, es gibt viele Leute, die sind eben nicht so Freund von YouTube-Videos oder auch von Instagram. Ich sag mal, viele Leute, die kein Instagram haben, haben dafür Facebook. Und es gibt auch viele Leute, die bei YouTube nicht angemeldet sind. Und dementsprechend Foren gibt es das heutzutage noch, weiß ich gar nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist quasi so ein bisschen so ein Ersatz dafür geworden, so Facebook-Gruppen. Es geht um ein spezielles Thema, Gemüsegarten und Selbstversorgung. Und da werden tagtäglich 400 Beiträge reingepostet. Das ist eine enorm große Zahl, wo alle untereinander dann ihren Senf dazugeben. Das heißt, wenn jemand fragt, es gibt zum Beispiel viele Diskussionsrunden, die eröffnet werden. Wie steht ihr zu dem und dem Thema? Oder es gibt auch viele Kommentarfunktionen, die man da anklicken kann. Zum Beispiel kann man so Fragen stellen. Und da steht zum Beispiel, was ist eure Lieblingstomatensorte, welche könnt ihr empfehlen? Und darum geht es so grob in der Gruppe, um den Austausch, schnellen Austausch, dass man eben mal ganz viel Infos nacheinander lesen kann. Und mittlerweile ist es so, da kennt ihr sicherlich alle, man bekommt so bestimmte Links zugeschickt oder jemand will einen Kredit verkaufen, sowas kommt halt oft dazu, das haben wir halt auch in unserer Gruppe. Deswegen bestätigen wir momentan alles manuell, jeder Beitrag, der gepostet wird, wird erstmal von uns bestätigt und deswegen ist da dementsprechend auch nur Garten-Content, der hilfreich ist und da sitzt aber auch ein ordentliches Team hinter. Mittlerweile sind wir 12 Administratoren und Moderatoren in der Gruppe, quasi einer für 10.000 Mitglieder.
Das wäre meine nächste Frage auch gewesen, wie man das Ganze denn beherrscht. Ich kann mir vorstellen, dass da halt viel Mist hochgeladen wird. Und also einfach, dass es da Content gibt, der da einfach unerwünscht ist und die Gruppe aber mit ihrer Größe und Reichweite dementsprechend dann von diesen, ich nenne sie immer liebevoll Lakritzeklauern, genutzt wird. Aber jetzt hast du gerade dir schon die Antwort gegeben, dass ihr das mit 12 Personen administriert. Das sind Freunde, Bekannte oder?
Nee, tatsächlich sind das alles Gruppenmitglieder, die schon eine lange Zeit dabei sind. Facebook schlägt mir regelmäßig so die aktivsten Mitglieder der Gruppe vor, zeigt so, wer am meisten kommentiert, wer am meisten geliked, wer hat sich am meisten in diese Gruppe mit eingebracht. Und wenn ich mir diese Person so anschaue und finde, die sind sympathisch, schreibe ich immer die Leute mal an, dass sie ja sehr viel in meiner Gruppe aktiv sind, ob die sich nicht auch vorstellen können, in dieser Gruppe ein bisschen was zu regeln. Weil, könnt euch vorstellen, 102.000 Mitglieder, die mussten alle immer mal bestätigt werden. Das geht auch alles nur einzeln per Knopfdruck. Dann gibt es super viele Kommentare, die entfernt werden müssen. Und die Leute, die natürlich die Beiträge alle mitlesen, können da immer mal eben einfach bestimmen, was raus kann. Und mittlerweile ist es auch so, dass ja jeder Beitrag genehmigt wird. Also es ist doch schon eine Arbeit, die ich gar nicht allein schaffe. Ich muss ehrlich sagen, ich verbringe vielleicht 10 Minuten in der Woche auf Facebook. Das ist wirklich gar nichts. Ich schaue wirklich nur, ob alles läuft. Den Rest übernimmt quasi das gesamte Team. Da bin ich auch ganz froh drum, weil das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und die aktivsten Mitglieder, die bekommen da regelmäßig so eine Einladung zum Moderator oder Administrator von mir, um in der Gruppe halt auch aktiv zu werden.
Okay, und die Inhalte, die dort geteilt werden von den Mitgliedern zu den verschiedenen Themen, werden die Themen quasi von euch getriggert, dass ihr die irgendwo vorgebt? Oder ist die Gruppe ein Selbstläufer, wo jemand postet, schaut mal meine tolle Paprika und dann geht quasi die Diskussion los? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
Es ist eine Mischung aus beidem. Also es ist zum einen ein super Selbstläufer. Wir haben noch nie Werbung dafür gemacht. Wir haben keine Abonnenten gekauft oder so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte bei so einer Größe. Das ist alles organisch gewesen, weil Facebook-Gruppen leben halt zum einen dadurch, dass wirklich Freunde ihre Freunde zu der Gruppe einladen. Dadurch haben wir bestimmt 50% gemacht. Das andere sind dann halt Anfragen, die Leute, die irgendwie so zur Gruppe gekommen sind. Aber viele Leute wurden auch von ihren Freunden eingeladen und da haben wahrscheinlich eine Nachricht gekommen. Hier, schaut mal, da lernt ihr sehr viel über Garten. Da sind so die meisten Personen drüber gekommen.
Und gab es Ereignisse, die das auch mal gepusht haben? Oder war es tatsächlich nur dieses organische Wachstum, dass da immer peu à peu die Gruppe gewachsen ist? Denn ich meine, die Facebook-Gruppe ist gar nicht so alt, oder? Die ist auch erst 3 Jahre alt oder so?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, Mai 2018, die wird dieses Jahr 4 Jahre alt. Und muss ehrlich zugeben, dass ich im letzten Jahr, müssen wir nochmal dieses große C-Wort ansprechen, dadurch nochmal einen super Boost gab. Das war so ein Ereignis, was das gepusht hat. Die Leute hatten Zeit, wollten gärtnern und haben alle nach Gartengruppen und Gartentipps gesucht. Und da waren wir natürlich bei den meisten Suchbegriffen aus dem Gartenbereich, Gemüsegarten, Garten, Selbstversorgung, Gemüse anbauen, all das, was du eingibst, da sind immer wir ganz oben als Top-Gruppe. Und haben da den größten Boom gehabt. Ich glaube, wir hatten Anfang letzten Jahres 50.000 und am Ende des Jahres 100.000. Also in dem einen Jahr ist die Gruppe dann mehr als verdoppelt.
Ja, also wahrscheinlich, weil viele Menschen viel Zeit vor dem Computer verbringen konnten.
Genau.
Das war ein Faktor, der das Ganze gepusht hat vielleicht, ja. Ich habe mal, das ist jetzt tatsächlich ohne Witz, das war so, ich bin im Auto unterwegs gewesen und habe Radio gehört. Das ist ein Privatsender aus Hannover. Und auf einmal hörte ich einen Beitrag von und mit, wie man es auch nennen möchte, aber mit dir, wo du deinen Kanal vorgestellt hast und auch über das Gärtnern gesprochen hast. Wie kommt sowas zustande? Also kommen die Medien auf dich zu? Du hattest ja auch schon Zeitungsartikel bei dir in der Lokalzeitung, sicherlich auch noch woanders. Kannst du gerne gleich auch drüber reden. Aber wie passiert das? Kommen die Medien auf dich zu, Medienhäuser? Oder gehst du auf die Medien zu, wenn du zum Beispiel etwas zu erzählen hast?
Also tatsächlich habe ich noch nie ein Interview irgendwie selbst vorgeschlagen. Also es ist immer so gewesen, dass die auf mich zugekommen sind. Meistens die lokalen Sachen haben irgendwie über die Tierheimseiten davon erfahren oder irgendwie von Freunden oder so. Die haben es halt alle irgendwie dadurch erfahren und kamen deswegen auf mich zu und wollten einfach mal mein Projekt vorstellen. Das war auch nicht wirklich Werbung für mich und meinen Kanal, sondern die wollten eher so coole Themen haben und kamen deswegen auf mich. bei dem Radiosender das Gleiche. Da hat ein Radiosender angefangen. Ich glaube, es war sogar der, den du gesagt hast. Und Tage später kam vom einen und dann vom anderen Radiosender, die haben wahrscheinlich auch ihre Scouts oder was auch immer. Aber da wird man dann quasi so weitergereicht. Wenn du irgendwo zu sehen bist, hören sich die Redakteure da wahrscheinlich an, macht er das gut und kann ich das auch mal bei uns erzählen. Und so ist das dann passiert, dass ich, glaube ich, in 5, 6 Radiosendern hintereinander war und dann jetzt schon wieder ein Jahr quasi nichts passiert ist. Also es ist alles meist immer so im Frühjahr. So, ich glaube, von Februar bis Mai, das ist so die Hauptzeit, wo sowas passiert. So ist das eigentlich alles zustande gekommen. Zu der Zeit, wo alle Leute ins Gartencenter rennen und sich wie bekloppt Saatgut kaufen oder ihren Balkon begrünen wollen, wenn alle Leute aus den Häusern kommen, so fangen viele Interviews an. Ja, es wird jetzt endlich wieder grün. Felix, was kann man dann jetzt schon machen? Das ist so immer meistens die erste Frage, gerade bei den Radiosendern. Felix, erklär uns doch mal, was, wenn man jetzt schon Gemüse anbauen möchte, wie kann man das machen? Und dann erzähle ich immer ein bisschen was über Anzucht und über zum Beispiel Gärten auf dem Balkon.
Okay, also ist es tatsächlich so, die kommen auf dich zu und wählst du dann auch aus? Also fragst du dann, was wollt ihr wissen? Und gibt es auch Angebote, wo du sagst, nee, also das mache ich nicht?
Ja, ich habe tatsächlich, das kann man hier, glaube ich, einfach mal so offen sagen, schon mal den roten Sender mit der 7 abgelehnt. Ich glaube, du weißt, welchen ich meine, den Fernsehsender.
Ja, ich denke.
Kann man ja wohl sagen, ist Pro7. Die haben mal angefragt für TAF, dachte ich erstmal, das wäre ein interessanter Fernsehbeitrag über mich und meinen Garten. Allerdings haben die so eine Unterrubrik, die heißt irgendwie Teenie-Zimmer. Und das ist was, wo ich gar nicht lange überlegt habe, wo ich direkt abgesagt habe. Weil erstens ist mir das ein bisschen privat, mein Zimmer zu zeigen. Und zweitens ist der Garten quasi mein Wohnzimmer und nicht mein Zimmer. Hier in meinem Zimmer stehen jetzt mittlerweile, aber auch nur, weil ich jetzt so ein bisschen Zimmerpflanzen mehr damit zu tun habe, stehen hier 3 Zimmerpflanzen, aber sonst sieht in meinem Zimmer wirklich gar nichts nach Garten aus und deswegen hat es für mich halt einfach gar nicht gepasst und so kommen halt immer mal wieder ein paar Anfragen rein, wo spezielle Formate vorgestellt werden. Zum Beispiel RTL hat mich mal gefragt, ob ich nicht für eine Sendung vorbeikommen möchte, wo ich wirklich einen Garten aufbaue. Also ich würde eine Firma an die Hand kriegen und müsste quasi denen sagen, wie die einen Garten gestalten haben. Sowas wie quasi Duell der Gartenprofis oder sowas. Gibt's ja auch. Das ist sowas, ja, was ich dann gerne auch ablehne, weil das ist einfach nicht meins. Ich habe es nicht gelernt und kann jetzt nicht sagen, hier, ihr Profi-Gartenlandschaftsbauer, macht das mal so, das sind meine Vorstellung und sehe mich da jetzt auch nicht wirklich im Fernsehen. Also ich glaube, so Radio und Zeitung, das sind eher so meine Medien.
Mhm. Gut. Felix, wir kommen ganz, ganz langsam zum Ende. Und zum Ende möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, du könntest in deinen Garten eine Pflanze setzen, die von irgendwo auf der Welt kommt und sie würde auf jeden Fall in deinem Garten gedeihen. Welche Pflanze wäre das?
Das ist super spannend, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich schon oft daran gedacht, was kann man so im Garten eigentlich nicht anbauen, was eben anders total gut funktioniert. Habe überlegt, vielleicht dieses Jahr auch mal nach Spanien runterzufliegen, um dort mal ein bisschen was aufzunehmen, wie man dort gärtnert. In anderen Ländern ist es zum Beispiel super spannend mit so Exoten. Und worauf ich hinaus will, bei mir sind es tatsächlich Palmen. Ich finde, weil ich jetzt ein bisschen mehr Richtung diesen klassischen Garten gehe, du kennst ja vielleicht schon Dennis von Garten ganz nah, der hat ja auch super viel mit Palmen zu tun. Und ich fände es super spannend, wenn in meinem Garten große Palmen stehen, darunter weißer Sand, ein LKW hingekippt und dann direkt so eine kleine Beach bauen, dann gehst du von da aus direkt ins Gemüsebeet. Das wäre so also wirklich mein Traumgarten, glaube ich. Aber da muss das Klima erst noch ein bisschen wärmer werden und ich glaube, dass es so warm wird, dass das funktioniert, das erlebe ich hier nicht mehr.
Ja, aber wir sind ja leider, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ja, leider wird es immer wärmer, muss man ja wirklich sagen, leider. Ich mag das warme Wetter sehr gerne, aber wenn es dann wieder hier über 40 Grad wird, dann natürlich auch nicht mehr und auf Schnee möchte ich jetzt auch nicht unbedingt verzichten. Braucht das zwar nicht auf Dauer, so Schnee und so lange, also mir würde es reichen, wenn es zu Weihnachten einmal im Jahr schneit und ab Januar wieder 20 Grad ist. Aber so einfach ist das mit dem Wetter leider nicht. Aber das wären wirklich so Sachen, so Palmen oder auch Kokosnüsse. Das wären so Sachen, die ich wirklich gerne im Garten hätte.
Felix, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir, dass du ein wunderbares Gartenjahr hast. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns heute in ungefähr einem Jahr wieder und dann erzählst du uns von deiner Kokospalme, die du im Garten stehen hast, mit dem Sandstrand. Und ja, möchte mich an dieser Stelle nochmal für das Gespräch bedanken. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht möchtest du dich hier genauso verabschieden wie in einem typischen Felix-Hobbygarten-Video auf YouTube.
Ja, also das kann ich natürlich gerne machen, Jens. Vielen Dank erstmal aber für deine Einladung und ich denke, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, vielleicht nicht die Kokospalme und den Sandstrand, aber vielleicht wenigstens einen Swimmingpool im Garten. Ich würde sagen, das war's dann auch schon von dieser Podcast-Folge hier mit dir und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in einem der nächsten Podcast-Folgen wieder. Zwar wahrscheinlich ohne mich, aber mit dem Jens. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis demnächst und ciao.
Das war Das Grüne muss nach oben, der Garten-Podcast. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab und kommentiert auch, falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt. Alles Interessante aus dieser Folge, wie zum Beispiel den YouTube-Kanal von Felix, verlinke ich euch natürlich unter dieser Folge. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert einfach den Podcast. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Mich findet ihr auch auf Instagram. Dort werdet ihr auch immer etwas über die neueste Folge erfahren. Ein Besuch lohnt sich also auch dort. Und jetzt heißt es erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.